Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Ulmer und ich freue mich, dass du dabei bist bei diesem, ja, wie ich finde, schwierigen Thema sexuelle Orientierung. Welcher Typ bist du? Und ich muss ehrlich zugeben, es hat mich, ja, sehr viele Nerven gekostet. Ich habe sehr lange damit gehadert, ob ich wirklich über dieses Thema sprechen soll. Und trotzdem glaube ich, in dieser heißen Sommerzeit darf man sich auch mal ein heißes Thema antun. Und ich muss sagen, ich kann manches vielleicht nicht nachempfinden und nachvollziehen. Ich habe keine 30 Jahre Ehe-Erfahrung. Ich habe vielleicht auch manche sexuellen Empfindungen selber nicht gehabt und kann deswegen nicht wirklich davon sprechen. Ich bin kein sexueller Experte und habe vor allem auch meine Kämpfe. Trotzdem gibt es etwas, ja, was mir hilft auf meinem Weg mit der Sexualität, und ich möchte dir gerne auch damit helfen und dir dienen mit, ja, dem, was ich herausgefunden habe aus der Bibel von Gott. Sexuelle Orientierung ist heute ein Fachbegriff dafür, dass ein Mensch Neigungen hat zu, ja, einer bestimmten Sorte von Mensch, oder eben auch, ob er jetzt nur einen Partner haben möchte oder mehrere Partner haben möchte. Und wir leben ja in einer Zeit, wo gesellschaftlich vieles anerkannt ist. Nachdem es Phasen gab, auch in Deutschland, wo, ja, Homosexuelle in Konzentrationslagern untergebracht wurden, sind wir weit davon entfernt und wir haben eigentlich eine Akzeptanz für ganz, ganz viele sexuelle Neigungen, die Menschen haben. Und ich glaube, in diesem Bereich gibt es ganz vieles, was, ja, zumindest mal gesellschaftlich akzeptiert wird, kirchlich zum Teil ja eben auch. Und es gibt nur wenige Ausnahmen von Dingen, die nicht so wirklich akzeptiert sind. Das ist zum Beispiel, wenn da jemand die Neigung hat, Sex mit Kindern zu haben, dann werden wir plötzlich vorsichtig. Trotzdem gilt schon lange nicht mehr, was es für ein Sprichwort gab, nämlich über Sex spricht man nicht, über Sex und Geld spricht man nicht. Heute spricht man über andere Sachen nicht, aber über Sex spricht man schon. Ja, zumindest in sehr, sehr vielen Kreisen. Und ja, man geht da, glaube ich, auch sehr weit. In den Medien wird uns, glaube ich, jeden Tag irgendwas präsentiert, was mit dem Thema zu tun hat. Und meine Frage heute ist nicht, welche Neigung du vielleicht hast oder entwickeln könntest, sondern es geht viel grundsätzlicher um die Frage, woran orientieren wir uns in dem Bereich von Sexualität? Woran sollen wir uns eigentlich orientieren? Ich glaube, dass die Gesellschaft uns im Moment sagt, orientier dich an dir selbst. Ja? Orientier dich an dir selbst, an deiner Neigung. Das steckt ja auch irgendwo hinter diesem Fachbegriff sexuelle Orientierung. Woran du interessiert bist, so bist du auch gepolt. Ist zumindest das, was uns heute gesagt wird. Deswegen schau, woran bist du interessiert, dann bist du vielleicht auch so gepolt und daran darfst du dich orientieren. Außerdem gibt es auch noch das Motto, orientier dich am Normal der Gesellschaft. Manche Dinge sind auch heute, glaube ich, immer noch nicht so akzeptiert. Wie gerade gesagt, der Sex mit Kindern oder dann auch Inzest. Und es sind dann vielleicht doch wieder Tabus, wo die Einzelperson vielleicht ihre Neigung hat, aber eigentlich nicht weiß, mit wem sie darüber sprechen kann. Und obwohl man einerseits sagt, orientier dich an dir selbst, ist auf der anderen Seite auch wichtig, dass man sich am Normal der Gesellschaft orientiert. Zumindest werden ganz viele Fragen so beantwortet. Ja, was ist normal? Wie oft ist normal? Und das Normal wird dann am Durchschnitt errechnet. Und da ist ja auch die Frage, sollen wir uns daran orientieren? Wir könnten uns daran orientieren. Ist es eine gute Orientierungshilfe oder vielleicht auch nicht? Woran orientierst du dich? In den Fragen von Sexualität, aber auch in allen anderen Lebensfragen. Was ist eigentlich deine Orientierungsgrundlage? Und ich hoffe, dass du über diese Frage zum Nachdenken kommst. Was wird heute gesellschaftlich nicht gesagt, wenn es um Sex geht? Orientier dich an Gott. Das ist etwas, was ich sehr selten höre und was auch irgendwie immer weniger akzeptiert oder gesagt wird, ist, orientier dich an den Bedürfnissen deines Partners. Ja? An deinem Partner dich zu orientieren beim Punkt Sex wäre ja eigentlich gar keine so schlechte Idee, aber das klingt dann oft irgendwie fremdbestimmt. Und wir wollen ja heute selbstbestimmt sein. Und hier ist mir aufgefallen, es gibt ein Bestimmungsparadox. Ja? Auf der einen Seite wird nämlich uns gesagt, du darfst selbst bestimmen. Und auf der anderen Seite sagen Menschen, ich bin ja irgendwie schon bestimmt. Ich bin doch irgendwie schon gestrickt. Ich habe doch gar keine Wahl. Ich kann mich doch sexuell gar nicht umorientieren. Ja, was ist jetzt? Kann man sich sexuell orientieren? Soll man sich orientieren? Hat man eine Wahl? Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird schon klar, dass wir eine Wahl haben. Zumindest mal sagt Gott im Alten Testament, nachdem er die ganzen Gebote dem Volk Israel gegeben hat, ich lege euch heute vor Leben und Tod, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Also, wenn es nach Gott geht, dann haben wir eben schon eine Wahl. Wir können uns sexuell orientieren und wir haben die Wahl, wie wir zum Beispiel eben auch mit Neigungen umgehen. Wir haben die Wahl, ob aus Sexualität Segen wird oder Fluch. Und ich glaube tatsächlich, Sexualität ist deswegen so ein herausforderndes Thema, weil wir beides sehen. Wir sehen den Segen von Sexualität und wir sehen den Fluch. Ich bin froh, dass während Corona, zumindest laut einem Radiobeitrag, mehr Kinder gezeugt wurden, als Ehen geschieden wurden. Das ist zum Beispiel ein Segen von Sexualität, wenn Kinder dabei herauskommen. Ja, kleine, wunderbare Wesen, die Menschen zum Lachen bringen und die plötzlich eine Familie entstehen lassen. Das ist aber auch nur eine Möglichkeit von Segen an Sexualität. In Sexualität steht so viel Segen. Gesundheitlich, informier dich mal, was es alles für Vorteile gibt, welche Krankheiten vorgebeugt werden können durch ein gesundes Sexleben. Und es gibt auch den Segen der psychischen Gesundheit. Auch da wirkt sich Sex positiv aus, wenn er ja, gut ist. Und außerdem wissen wir, dass Sex ein Verstärker ist von Paarbeziehungen. Es werden Hormone dabei ausgeschüttet, die Bindungshormone sind. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ja, also tatsächlich ist ein Wir-Gefühl besonders stark durch eine gute und starke Sexualität. Das ist etwas, was ich auch mit meiner Frau erlebe, dass dieses Wir-Gefühl, diese Bindung, dieses Team auch verstärkt werden kann durch Sexualität. Sexualität ist Segen, aber wie schon gesagt, Sexualität ist leider auch Fluch. Ich denke, das ist uns allen irgendwo bewusst, ja, wenn es um Vergewaltigungsopfer geht, wenn es darum geht, dass Menschen zwangsprostituiert werden, für Pornografie ausgenutzt werden oder auch Menschen, die in Beziehungen ausgenutzt werden oder über Tinder ausgenutzt werden. Und Paulus redet davon, dass in uns Menschen eine Begierde brennen kann. Und die kann wirklich was entzünden. Die kann ja zu einem schrecklichen Brand werden, an dem Menschen sich verbrennen. Und deswegen sagt er, man soll heiraten, um dem Ganzen ja, abzuhelfen. Damit es eben zu keinem Brand kommt. Damit die Bindung eben eine gute Bindung ist, die nicht zerstört wird durch ja, sexuelle Auswüchse, die nicht immer alle gut sind, die eben auch Fluch sein können. Gott legt uns vor Segen und Fluch. Und trotzdem ist es ja nicht so einfach mit der Sexualität. Gelingende Sexualität ist nichts, was einfach nur gelingt, weil man jetzt zufällig verheiratet ist. Ja? Das ist leider etwas, was man als Teenager annimmt. Aber ja, auch ich habe so gedacht, wenn man dann verheiratet ist, dann funktioniert alles, dann ist das alles gar kein Thema mehr, dann hat man einfach nur noch Freude und Spaß. Und den hat man tatsächlich, aber es ist nicht nur einfach. Es ist auch teilweise kompliziert und manchen Menschen ist es sogar zu kompliziert. Studien sagen, dass die junge Generation, also gerade so in meinem Alter, immer weniger sexuelle Auslebung hat. Dass immer weniger Sex gerade in Partnerschaften gelebt wird, obwohl Partnerschaften ganz, ganz, ganz stark bewertet werden. Also viel, viele, viele Menschen wollen immer noch eine Paarbeziehung, eine Familie haben und keine langfristige, offene Beziehung. Und trotzdem, und gerade dort in Paarbeziehungen, funktioniert das oft nicht. Ein Sexualtherapeut berichtet, was heute neu ist. Heute sind es immer häufiger die Männer, die nicht mehr mit ihren Frauen schlafen. Das gab es zum Ende des 20. Jahrhunderts nicht. Da wollten Männer immer nur das eine. Jetzt hat sich das gedreht. Immer mehr junge Männer vermeiden Sex mit ihrer Partnerin, haben aber eine ausgeprägte sexuelle Selbstbetätigung. Diese Selbstbetätigung, schreibt er später oder sagt er weiter, ist vielleicht nicht schöner als der Sex mit ihren Frauen, aber einfacher. Eine Partnerin will zuhören, Zuwendung, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Auseinandersetzung, Anteilnahme. Also trotz oder neben all den Vielfaltsbewegungen, obwohl heute quasi fast alles gesellschaftlich gesehen erlaubt ist und obwohl man immer noch stabile Familie will, ist der Sex in Beziehungen und Partnerschaften heute oft eine schwierige Geschichte. Und man weiß eigentlich nicht so richtig, wie kriegen wir das hin, dass es funktioniert. Und da stellt sich besonders die Frage, woran soll man sich orientieren? Woran soll ich mich orientieren? In mir selbst, bei mir selbst, an meinem Partner, an den Freunden, an dem, was ich irgendwo im Internet lese, Mr. Google weiß vielleicht Bescheid. Oder soll ich mich wirklich an einen Gott orientieren, an Christen? Und da wird es, glaube ich, für viele von uns schwierig. Ja, zumindest, wenn du diesen Gott nicht so wirklich gut kennst, dann siehst du vielleicht nur diesen erhobenen Zeigefinger. Und leider wird Gott auch oft mit der Kirche verwechselt oder man sieht in ihm so einen Pfarrer oder Pastor. Und vielleicht denkt man auch an alles, was in Kirche schiefläuft und sagt, das passt alles nicht zusammen. Also warum soll ich mich überhaupt an Gott orientieren? Ja, warum? Wenn es ihn gibt, dann könnte man davon ausgehen, dass er der Erfinder von Sexualität ist, oder nicht? Und als Erfinder von Sexualität, ich stelle mir das so vor, wie er da so sich Gedanken gemacht hat. Der hat gedacht, ja, wie mache ich jetzt die Frau, dass es den Mann erregt und wie kann ich dafür sorgen, dass es eine gute Sache wird und dass verschiedene Stellungen funktionieren und welche Muskeln muss ich wohin setzen und wie soll ich die Menschen machen, dass es irgendwie ein schönes Miteinander wird. Schwierig, sich das vielleicht so bildlich vorzustellen, aber könnte es nicht sein, dass, wenn es Gott gibt, dass er ein Sexperte ist, ja? Und ja, lass uns heute zumindest mal, wenn du auch nicht der Meinung bist, dass es Gott gibt, dann kannst du vielleicht mit mir anschauen, was ist Gottes Idee von Sexualität und ja, wie wäre das eigentlich mal, wenn man diese Idee versucht zu verstehen und zu leben, was würde das bedeuten? Und bevor ich da mit euch einsteige, ich werde heute über zwei Bibelstellen sprechen, die ich aber nicht vorlesen möchte, der Zeit willen. Aber ich empfehle dir, das einfach selber nochmal nachzulesen. Und ja, bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich kurz beten. Vater, du siehst jeden, der zuschaut und wir brauchen dich. Vor allem ich, wenn ich das jetzt erkläre. dass ich das so sage, wie du das meinst, wie du dir Sexualität denkst, damit wir uns entscheiden können, damit wir wählen können. Und ich bete, dass viele von den Zuschauern heute vielleicht eine gute Entscheidung treffen und das Leben wählen und gelingende Sexualität wählen können, durch deine Gnade, Herr. Amen. Ich möchte euch die Geschichte erzählen von Jesus und der Ehebrecherin. Darfst du gerne zu Hause nochmal nachlesen. Johannes 8, Vers 1. Eine Frau wird erwischt. Sie war gerade dabei, mit einem Mann zu schlafen, der nicht der ihre war. Vielleicht war sie verheiratet, vielleicht war sie auch nicht verheiratet und der Mann war verheiratet. Vielleicht waren sie beide nicht verheiratet und wollten heiraten. Jedenfalls war es Ehebruch in Augen der damaligen religiösen Menschen. Es war Ehebruch und sie wurden in flagranti erwischt. Eieiei, sie wurden beobachtet. Da war eine Sittenpolizei. Diese religiösen Menschen, die sofort eingegriffen haben. Übrigens hat Gott sie nicht geschickt. Aber sie mussten ja reagieren. Sie müssen das Gesetz Gottes erfüllen. Und deswegen galt in diesem Fall die Todesstrafe. Können wir uns vielleicht nicht vorstellen, dass Gott so scharfe Regeln auch irgendwann mal gesetzt hat? Aber diese Frau, sie wusste, dass sie was Falsches tut und sie wusste, was die Konsequenzen sein werden. Und sie hat sich mehr oder weniger für den Fluch entschieden und jetzt ist sie erwischt. Jetzt weiß sie, dass ihr Leben eigentlich keine Perspektive mehr hat. Als Frau, die die Ehe gebrochen hat, naja, eigentlich müsste man sagen, der Mann hat sie genauso gebrochen, aber als die Frau, die das gemacht hat, hatte sie keine Chance. Und sie hatte jetzt eine Steinigung zu erwarten. Es waren genug Männer da, die bereit waren, die sie steinigen wollten, die sie schon in den Hof gezerrt hatten. Jeder sollte sehen, dass diese Frau mächtig Mist gebaut hat. Und zufällig ist Jesus auch in diesem Hof, in dem diese Gerichtsprozess vollzogen werden soll. Jesus, er sitzt auf dem Boden und die Männer fordern Jesus auf. Ja, er soll sich jetzt entscheiden. Er soll jetzt sagen, er redet doch immer davon, dass er von Gott geschickt ist und dass er alles so tut, wie das Gott eben möchte. Also, jetzt ist es dran, das Gericht an dieser Frau auszuführen. Und was macht Jesus? Jesus, er reagiert nicht auf die Forderung von Menschen. Jesus lässt diese Forderung einfach stehen. Wie dreist eigentlich. Er schreibt auf dem Boden, in den Sand irgendetwas hinein. Und diese Frau, sie bangt, sie weiß nicht. Sie hofft vielleicht ein bisschen, dass er ihr irgendwie hilft. Aber was soll er schon machen? Und so stehen die Männer bereit, um diesen Stein, den sie jeweils in der Hand haben, zu werfen. Und Jesus sitzt auf dem Boden und er sagt diesen berühmten Satz. Ich glaube, das ist einer der wenigen Sätze, die wirklich bekannt sind von Jesus, die in aller Munde irgendwo auch noch sind heute. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und so müssen die Männer feststellen, keine Chance. Sie sind nicht ohne Sünde. Auch sie haben vielleicht sogar im Bereich von Sexualität hier und da Mist gebaut. Auch ihre Sexualität ist nicht ganz heilig. Und so fängt ein Mann nach dem anderen an, diese Steine auf den Boden zu schmeißen und den Platz zu verlassen. Jesus, er schaut sich das gar nicht genau an. Er weiß, dass sie alle Dreck am Stecken haben. Und jetzt ist diese Frau mit Jesus allein. Jesus, er müsste diese Frau nach dem mosaischen Gesetz hinrichten. Er müsste eigentlich ja, Steine werfen. Aber er fragt diese Frau, hat dich niemand verurteilt? Gibt es keine Ankläger? Keine Zeugen? Ja, ohne Zeugen muss ich das ja vielleicht auch nicht tun. Und Jesus weiß, dass diese Frau Gericht verdient hat. Und Jesus weiß auch, dass dieses Gericht diese Frau umbringen würde. Und Jesus entscheidet sich, dass er sagt, dieses Gericht, was an dir vollzogen werden soll, das soll an mir vollzogen werden. Ich werde mich dafür ans Kreuz nageln lassen. Und so ist Jesus derjenige, der diese Frau zwei Botschaften gibt. Die erste Botschaft, die er für diese Frau hat, und ich finde, das sind die zwei wichtigen Botschaften, wenn es um Sexualität geht, wenn es um deine persönliche Sexualität geht, die du mit dir selber irgendwo, wo du mit dir selber fertig werden musst. Zwei Dinge sagt Jesus hier ganz deutlich. Das erste ist, ich verurteile dich nicht. Ich will dich nicht verurteilen. Mensch, ich habe keine Freude daran, dich zu verurteilen. Ich warte nicht auf die Gelegenheit, den Zeigefinger zu erheben. Ich will dich nicht bloßstellen. Ich will nicht, dass du mit deiner Sexualität irgendwie zur Schau gestellt wirst. Ich will keinen Stein werfen. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dich nicht richten. Wenn es irgendwie geht, vermeide ich das. Wenn es irgendwie geht, bin ich derjenige, der dafür am Kreuz blutet. Ich will dich nicht verurteilen. Das ist Gottes Aussage. Wenn du zu ihm kommst und über Sex redest, dann darfst du wissen, er sagt, ich verurteile dich nicht. Andere vielleicht schon, ich verurteile dich nicht. Und das Zweite, was er auch sagt, und das wollen dann manche auch eben nicht hören, er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will diese Gemeinschaft. Und ich will auch, dass du nach diesem Gespräch mit mir eine Veränderung in deinem Leben hast. Ich habe einen Anspruch für Sexualität. Und ich will, dass dieser Anspruch von dir gelebt wird. Dass du sexuell rein lebst. Dass du entweder deine Sexualität in der Ehe hast oder eben keine Sexualität mit Menschen irgendwo teilst, wo es Ehebruch ist, wo es außerhalb von diesem Bund ist. Ich möchte das nicht. Was ist Gottes Idee für Sexualität? Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer, der Erfinder, sie, also die Menschen am Anfang geschaffen hat, männlich und weiblich. Matthäus 19 übrigens, Vers 5 und 6. Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Klammer auf, er wird auf eigenen Beinen stehen, er wird einen sichtbaren Schritt gehen, raus aus der Familie. Und sich an seiner Frau binden, rechtlich einen Bund abschließen. Er wird es öffentlich machen, dass er sich an diese Frau bindet. Und die zwei werden ein Fleisch. Sie werden sich sexuell vereinigen. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das ist Gottes Idee hinter Sexualität. Und daraus werden ein paar Dinge klar. Zum einen, Gott, er möchte sich zu einer Paarbeziehung stellen von Mann und Frau. Und da möchte er eine tiefe Bindung schaffen. Das ist sein großes Ziel von Sexualität, dass es eine tiefe Bindung gibt, dass es ein Wir gibt, was besonders stark ist, weil sich der Einzelne kostbar beschenkt weiß vom anderen. Und dann sehen wir hier, Sexualität ist eine Krönung. Es beginnt, der Text beginnt nicht mit Sexualität, sondern er endet damit. Und ich glaube, jeder, der verheiratet ist, weiß, Sexualität ist schon irgendwo auch erst die Krönung, wenn man die Dinge vorher richtig hinkriegt, wenn man vorher gute Entscheidungen trifft. Dieser Mann Er verlässt die Eltern, er distanziert sich hier ein Stück weit und er geht auf diese Frau zu. Er trifft viele gute Entscheidungen, bevor es zu dieser Verschmelzung kommt. Und an der Stelle einen ganz kurzen Tipp. Macht den ganzen Tag zum Vorspiel. Der Tipp kommt nicht von mir, aber das macht den Sex besser, wenn wir nicht erst irgendwie kurz denken, okay, jetzt wäre es mal schön, sondern dass der Sex wirklich eine Krönung ist von guten Entscheidungen. Und das Dritte, was wir sehen, ist, dass dieser Sex eine Sprache der Zuwendung ist. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, dass der Mann, und das ist auch das, was Gott schon im Alten Testament gesagt hat, der Mann soll einen Schritt auf die Frau zugehen. Er soll sich distanzieren von seinen Eltern und der Frau damit zeigen, du bist mir wichtiger als das, was Mama und Papa sagen. Und er soll noch einen Schritt weiter auf sie zugehen. Er soll es verbindlich machen. Das ist etwas, was uns heute vielleicht nicht mehr so entgegenkommt. Aber es ist trotzdem ein Akt der Liebe zu zeigen, schau mal, ich bin bereit für dich, ein Risiko einzugehen. Ich bin bereit für dich, etwas zu tun, was ich nicht vorher probiert habe, was ich nicht vorher studiert habe. Ich bin bereit, einfach nur dir zu zeigen, ich komme dir näher, ohne mich vorher abzusichern. Und das Dritte ist, ich komme dir ganz, ganz, ganz nah, so nah, wie ich nur kann. Und wir haben Sex. Und das ist das, was uns zeigt, okay, diese Sexualität ist eine Sprache. Und wenn Sexualität eine Sprache ist, dann ist die Frage, was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft? Von so einer Sexualität ist die Botschaft des Mannes an die Frau. Hey, du bist kostbar. Du bist wichtig. Du bist es mir wert, diesen ganzen langen Weg von guten Entscheidungen zu gehen. Wenn deine Sexualität eine Sprache ist, was ist dann die Botschaft? Stell dir mal vor, deine Sexualität wäre komplett in ein Buch geschrieben. Alles deine sexuellen Erfahrungen und so weiter. Das Buch hat von mir aus auch gerne ein Schloss, das darf niemand lesen, aber eine Sache darf man lesen, nämlich den Titel. Was ist der Titel? Was steht auf dem Cover drauf? Was wäre die Zusammenfassung von diesem Buch, von deiner Sprache der Sexualität? Steht da drauf, ich liebe mich? Oder steht da drauf, diese eine Frau, dieser eine Mann ist kostbar? Und das ist das, was Gott sich gedacht hat bei Sexualität. Und die Frage ist, woran willst du dich orientieren? Ich könnte jetzt meine Predigt beenden, weil ich dir gesagt habe, was Gottes Idee ist. Aber ich stelle fest, dass diese Idee Gottes leider oft nicht so wirklich zur Umsetzung kommt, beziehungsweise dass es an der Umsetzung schon anfängt zu bröseln und zu scheitern. Und deswegen ist die Frage, wie machen wir das, dass es gut wird? Wie gehen wir damit um? Das ist die Botschaft gewesen. Und Jesus sagt, er erzählt mal eine Geschichte, dass er so Botschaften gerne verteilt. Er ist wie so ein Landwirt, das ist sein Beispiel, er ist ein Landwirt, der Samenkörner verstreut. Diese Samenkörner sind Worte von Jesus. Das sind einfach Wahrheiten, Gedanken von ihm, die er verstreut, überall, wo er ist. All diese Reden von Jesus sind ja aufgezeichnet und die können wir heute in der Bibel lesen. Und das sind die Worte, die Jesus verstreut hat. Und dann sagt er, es gibt jetzt verschiedene Typen von Menschen. Und ich bin, wenn ich in diesem Beispiel der Landwirt bin, dann begegne ich verschiedenen Typen von Menschen. Und als Landwirt streue ich jetzt einfach überall meine Botschaft aus. Meine Samen streue ich überall aus. Aber je nach Boden passiert was Unterschiedliches. Du kannst diese Predigt hören und es wird sich überhaupt nichts verändern in deinem Leben. Und da kommt die Frage auf, welcher Typ bist du? Welcher Typ, welche Haltung willst du haben? Jesus sagt, der Landwirt, der geht und er streut seine Samen aus und ein bisschen was fällt auf den Weg und das wächst nicht so wirklich. Ja, kann man sich ja vorstellen. Vor allem, weil da irgendwie jemand anderes kommt und sich das, diesen Samen einfach wieder wegnimmt und so passiert da nicht wirklich was. Der Same ist eben auf einen Weg gefallen. Das ist der W-Typ, von dem ich heute sprechen will. Die zweite Möglichkeit ist, dass so ein Same eben auch auf den Felsen fällt. Ja, Jesus zerstreut es und er will seine Gedanken weitergeben und es gibt Menschen, die sind wie so ein Felsen. Da fällt dieser Same rein, dieser Gedanke. Und der will auch aufgehen, der will wachsen, aber es ist irgendwie schwierig. Ja, bei schlechtem Wetter, da geht es sofort wieder ein, weil es kann keine Wurzel nehmen. Der Fels ist einfach ein Fels. Ja, der lässt nichts wirklich an sich ran. Er ist zu fest gefahren. Und dann gibt es den dritten Boden, nämlich der Boden, der von Dornen überwachsen ist. Der D-Typ, der Dornenboden, da könnte der Same an sich schon wachsen, die Wurzeln würden geschlagen werden. Aber das Problem ist, dass alle Geschäftigkeit und so viele andere Themen überdecken und wie Dornen sind, die am Ende dafür sorgen, dass die Botschaft gar keinen Platz hat. Und dann gibt es noch den A-Typ. Das ist der Typ, bei dem Sex funktioniert. Ja, es ist der Typ, der ein guter Acker ist. Er ist der Ackertyp. Da fällt es drauf, er hat einen weichen Boden, er hat Platz und das Ding kann wachsen. Okay, vielleicht fragst du dich, warum ich diese Geschichte erzähle. Sie hat tatsächlich mit Sexualität erstmal nichts zu tun. Aber ich merke, dass es genau das ist, woran Sexualität oft scheitert. Vielleicht hast du das alles gehört, so jetzt von mir, die Ideen Gottes über Sexualität. Und du sagst, oh, das klingt ja gut, das klingt nett. Das sagen alle diese vier Typen. Die sagen alle, oh, das klingt gut. Das hat sich gar nicht so schlecht angehört. Könnte man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Und der erste Typ, der W-Typ, der hat das Problem, dass er ein Weg ist. Er ist derjenige, bei dem läuft heute jemand vorbei und morgen läuft der nächste vorbei. Und übermorgen kriegt er den nächsten Input und der nächste Ratgeber und irgendwann liest er irgendwas anderes und dann probiert er das aus. Er ist der Typ, der sich irgendwie alle möglichen Informationen gibt. Und die heutige Information ist leider nur eine Möglichkeit von vielen. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen zu einer gelingenden Sexualität. Gott ist da anderer Meinung. Er sagt, es gibt Segen und es gibt Fluch. Und sein Motto ist vom W-Typ, ich probiere einfach alles aus. Ja? Jeder Ratschlag ist was wert, ich probiere alles aus. Und sein Problem ist, dass er keine Grenzen setzt oder viel zu spät. Dass er keine klaren Werte formuliert. Dass er sich an dem neuesten Trend orientiert, an der Meinung seiner Freunde oder von wem auch immer. Und deswegen ist der W-Typ jemand, bei dem diese Predigt nicht so viel gebracht hat. Das Gute ist, du kannst dich entscheiden, was für ein Typ du sein willst. Ja? Deswegen erzählt Jesus die Geschichte. Willst du die Haltung haben, dass du dir jeden Ratschlag gibst? Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es ganz einfach. Ja? Wenn du Zeitschriften liest, dann steht eigentlich immer irgendwo was von Sex. Und die Frage ist, musst du wirklich alles an dich ranlassen? Oder denkst du über die richtigen Sachen nach? Hörst du dir die richtigen Themen an? Etwas, was dir hilft, dass Gottes Ideen wachsen oder etwas, was es vielleicht sogar zerstört. Der zweite Typ ist der Felstyp. Das ist der F-Typ. Der ist, naja, ganz anders. Er ist nicht derjenige, der alles an sich ranlässt. Er lässt eher sehr wenig an sich ran. Vor allem hat er keine Lust auf Veränderung. Jesus sagt, er wird sich auch nicht bei Verfolgung auf die richtige Seite stellen. Also er hat keine Lust auf negative Konsequenzen für sich selbst. Vielleicht hat er Angst, dass er geformt wird. Ja, so ein Fels lässt sich schlecht formen. So ein Same braucht es einfach, dass der Boden weich ist. Ist dein Herz weich oder ist es hart? Vielleicht hast du eine harte Schale um dein Herz gelegt und du sagst, Gott wird mich sowieso verurteilen. ich kann mit ihm nicht über Sex reden, weil er wird mich sowieso verurteilen. Oder du denkst, Gott kann mich ja gar nicht verurteilen, weil er hat mich ja so gemacht. Ich bin so gestrickt, wie ich bin. Und was auch immer, du hast Angst, gegen deine Neigungen kämpfen zu müssen. Und diese Angst von diesem F-Typ ist, dass er was verliert. Und deswegen lässt er sich nicht formen. Und deswegen verpasst er es, dass Gottes Ideen wachsen können. Schade für sein Sexleben. Der D-Typ, er ist derjenige, der eigentlich ja, sich schon darauf einlassen würde. Ja, das Motto übrigens vom F-Typ war, ich bleibe, wer ich bin, oder ich entscheide allein, wer ich bin. Der D-Typ, der hat das Motto, ich werde mich bei Zeit mit den Möglichkeiten Gottes beschäftigen, mit den Ideen Gottes beschäftigen. Aber er hat keine Zeit. Der D-Typ, er hat Dornen in seinem Leben, er hat so viele Sorgen in seinem Alltag, er hat so viele Probleme, vielleicht weil er die falschen Ziele setzt. Er will Reichtümer, er will entweder finanzielle Reichtümer oder vielleicht sogar sexuelle Reichtümer. Vielleicht will er alles erreichen, den ganzen Spielraum an Sexualität ausnutzen, so weit wie möglich. Und ich sag dir was, eine reiche Sexualität ist noch keine glückliche Sexualität. Und bei ihm haben Gottes Ideen einfach zu wenig Platz. Sie würden eigentlich wachsen können, aber diese Person ist einfach voll von allem anderen, was ihr genauso oder zu wichtig ist. Es gibt keinen Fokus. Es gibt keinen Fokus auf den Partner, es gibt keinen Fokus auf Gott. Und deswegen, ja, ist diese Person am Ende arm dran, weil sie nie wirklich die entscheidenden Punkte in sich wachsen lässt und aufgehen lässt, sondern es muss irgendwie immer noch was anderes sein. Es muss immer noch irgendwas dabei sein. Man muss möglichst den ganzen Spielraum ausnutzen. Ja? Und man fragt dann immer, wo ist die Grenze, Gott? Was darf ich noch, was darf ich nicht? Das ist vielleicht die falsche Frage. Zuletzt der A-Typ. Er ist derjenige, der es richtig macht. Er ist derjenige, bei dem das Wort Gottes Platz hat. Die Ideen Gottes können wachsen. Er hat das Motto, ich wähle das Leben, damit der Same sich entwickelt. Ich wähle Gottes Wort. Und das Interessante an dem Acker ist, im Gegensatz vielleicht zum Fels, er ist nicht poliert. Der Acker ist nicht derjenige, der immer sagen kann, ich habe alles richtig gemacht. Und auch im Acker findet man manchmal vielleicht ja, Schmutz und auch so manches, was bearbeitet werden soll. Nicht umsonst wird so ein Acker bearbeitet. Und das ist das Gute an diesem Ackertyp. Er lässt sich formen. Er ist Boden, er ist bodenständig. Er bleibt bei der Wahrheit, bei den Tatsachen und er lässt sich formen. Bei ihm gibt es Zeit und Raum, dass sich gute Sexualität entwickelt. Und die Frage ist letztendlich eine, die du dir selber beantworten darfst. Was willst du für ein Sexleben haben, langfristig gesehen? Ich prophezei dir mal, wenn du der W-Typ bist, dann wirst du langfristig eine vertrampelte Sexualität haben. Du wirst einen starken Verschleiß erleben, weil nicht alle Ideen, die du irgendwo liest, gut sind. Wenn du der F-Typ bist, dann wirst du eine verpanzerte, eine verkrustete Sexualität haben. Und es wird wenig Bindung möglich sein, weil du nicht ehrlich bist mit dir selbst. Wenn du der D-Typ bist, dann wirst du eine zugedröhnte und zugemüllte Sexualität haben. Und es wird deinem Partner vielleicht schwer sein, an dich ranzukommen, weil da Dornen sind, die ihn trennen. Weil dieser Spielraum, den du ausnutzt, vielleicht nicht der beste ist. Aber wenn du der A-Typ bist, dann wirst du eine freie Sexualität haben. Oder vielleicht auch mal die Freiheit von Sexualität. Denn es gibt Phasen im Leben, es gibt Situationen, wo man es braucht, dass ja, man frei ist. Auch von seiner Neigung und sich nicht direkt an jemanden hinschmeißen muss, weil es vielleicht auch gar nicht möglich ist. Gott will gelingende Sexualität. Er will, dass es bei dir läuft, dass es im positiven Sinne richtig gut ist, dass ihr Spaß habt, wenn ja, du einfach seine Ideen auch ernst nimmst. Und du tust dir selber, und das will ich dir sagen, du tust dir selber den allergrößten Gefallen, wenn du ein Sexleben in Gottes Sinne führst. Um mich geht's nicht. Vor mir musst du dich nicht rechtfertigen. Gott will, dass es gelingt. Und deswegen wähle das Leben, damit du lebst. Ich bin so dankbar dafür, dass ich erkennen darf und sehen darf, dass Gottes Ideen gut sind. Wisst ihr, ich habe so viele eigene Ideen und Vorstellungen gehabt oder immer noch von Sex manchmal. Manche Dinge begegnen mir immer wieder und manches ist reizvoll, aber ich habe Orientierung. Ich orientiere mich an den hohen Ansprüchen Gottes. Und es ist manchmal ziemlich schwer, aber es hilft mir, mit mir selber klarzukommen und ein freier Mensch zu sein, von dem andere profitieren können, vor allem meine Frau profitieren kann. Und ich hoffe, und ich sage es nicht, weil meine Sexualität so perfekt ist, aber ich hoffe, dass du denselben Weg wählst, dass du eine Entscheidung triffst in deinem Leben, nämlich Gott soll die Orientierung sein. Gott soll mir sagen, was richtig ist und was ich für Ideen anstreben soll. Ich will seine Ziele verfolgen und nicht mehr meine eigenen. Und darum will ich beten. Herr, du siehst jeden, der zugeschaut hat und wir brauchen dich. Ich bete, dass ja, du hilfst, da wo Entscheidungen notwendig sind. Da, wo es vielleicht auch möglich und nötig ist, dass man anfängt, über das Thema zu reden mit dem Partner und vielleicht auch mit Außenstehenden, die in einem geschützten Rahmen deine Tipps geben können. Herr, wir brauchen noch viel mehr von dir in diesem Bereich, weil du hast es erfunden. Und deswegen, ja, kannst du uns auch am besten damit helfen. Ich bete, ja, dass jeder Einzelne sich immer wieder traut, zu dir zu kommen. Auch wenn er gesündigt hat. Danke, dass du vergeben willst, dass du heilen willst. Du siehst vor allem diejenigen, die für die Sexualität zum Fluch geworden ist. Und du kannst sie heilen. In Jesu Namen. Amen.